Reach from Science to Startup.
Herzlich willkommen zum Reach Podcast. Wake up and start up.
Moin und herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Podcast-Reihe From Science to Startup. Mein Name ist Anne Fortkamp, Mitglied des Scouting-Teams am Reach. Heute spreche ich mit Professor Dr. Dirk Prüfer und Dr. Florentin Schmidt über das Thema Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Die beiden erklären uns am Beispiel des Fraunhofer-Institutes und der Pflanzenbiotechnologie, was Löwenzahn und Auto- bzw. Fahrradreifen miteinander zu tun haben. Erfahrt, warum Grundlagenforschung und angewandte Forschung gleichermaßen wichtig sind und das eine das andere nicht ausschließt. Hört einfach mal in den Podcast rein. Die beiden erzählen uns, warum Studierende und WissenschaftlerInnen durchaus auch mal über den Tellerrand ihres eigenen Fachbereiches schauen sollten. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem ersten Teil der Podcast-Reihe From Science to Startup hier bei uns im REACH. Ich freue mich, dass ich hier mal wieder sitze mit Herrn Professor Prüfer und Dr. Florentin Schmidt. Schön, dass ihr nochmal da seid. Wir kennen uns schon aus einem vorherigen Podcast unseren Ideenwettbewerb. Möchtet ihr euch vielleicht einmal kurz selber vorstellen? Vielleicht?
Ja, gerne. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, auch nochmal von mir. Ich bin Florentin Schmidt und ich arbeite derzeit hier an der WWU im Institut für molekulare Mikrobiologie und Biotechnologie. Mhm. Und ich forsche in der Arbeitsgruppe von Professor Bodo Philipp. Ja.
Sehr interessant, der auch mal bald hoffentlich hier im Podcast zu Gast sein wird.
Genau, und die Verbindung zwischen Dirk Prüfer und mir ist, dass ich in der Pflanzenbiotechnologie in seiner Arbeitsgruppe meine Promotion zum Thema der Blütenentwicklung in der Modellpflanze Tabak anfertigen durfte.
Da ist er groß geworden.
Genau, das kann man so sagen.
Ja, ja, schön. Ja. Ja, wir kennen uns ja nur von über den Flur. Ich war ja in der Nachbararbeitsgruppe. Mhm. Aber genau. Herr Professor Prüfer, schön, dass Sie auch dabei sind.
Auch immer wieder gerne, ja. Also rückblickend, das war auch damals schon ein schönes Interview, wenn wir den Podcast gemacht haben über unser REACH-Projekt. Also mein Name ist Dirk Prüfer, komme vom Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen. Also in beiden Instituten steht das Wort Biotechnologie drin. Und habe im Nebenjob noch eine Abteilung am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie. Also alles Nebenjob. Relativ lange Namen, machen es aber trotz alledem recht spannend, das Leben.
Auf jeden Fall. Und Sie sind von Haus aus eigentlich Virologe, habe ich gehört. Jetzt gar nicht mal zunächst nur den Pflanzen verschrieben, sondern eigentlich Virologe. Ist ja auch eher ein aktueller Job, ne?
Also. Ja, aktuell hat das wieder natürlich an Bedeutung gewonnen halt. Ich habe also de facto damals in Köln studiert und habe dann angefangen mit Animalvirologie. Mhm. Und aus diversesten Gründen, die brauchen wir jetzt nicht breittreten, halt habe ich dann den Spagat gemacht und bin dann in die Pflanzenneurologie gegangen, weil eigentlich habe ich Pflanzen gar nicht so richtig gemocht.
Okay.
Aber als ich dann so gesehen habe, dass man Pflanzen eben halt auch mit Viren dann eben halt infizieren kann und da auch durchaus grundlegende Erkenntnisse gewinnen kann, habe ich dann damals meine Doktorarbeit im Prinzip am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln gemacht über das Thema Virologie.
Ja. Mhm. Und sind dann nach Münster gekommen, nach einigen Umwegen dann wahrscheinlich.
Ja, das waren ein paar Umwege. Ich bin also auch im Ausland gewesen. Ich war in Australien, ich war in Frankreich für eine längere Zeit. Ich bin dann zurückgekommen wieder ans Max Planck und hatte dann irgendwann die Möglichkeit, wurde mir angeboten, an ein Fraunhofer-Institut zu gehen, was mir vollkommen neu war. Mhm. Weil Max Planck ist ja so die Gesellschaft für Förderung der Grundlagenforschung halt, also hochinteressant, also im Umfeld da zu arbeiten auch. Und man wurde dann gesagt, Fraunhofer ist das Pendant in der angewandten Forschung. Mhm. Also ich habe im Prinzip beides erlebt. Ich habe also die Krönung der grundlegenden Forschung, also die Umgebung kennengelernt, Max Planck, also wo man wirklich sich zu 100% auf sein Projekt konzentrieren kann, mhm, und reine Grundlage, dann grundlegendes Wissen generieren. Und bin dann eben halt zu Fraunhofer gegangen, wo man mir dann gesagt hat, ja, wir hören nicht da auf, wo Grundlagenforschung aufhört, sondern da fangen wir im Prinzip auch an, mhm, und versuchen halt Ergebnisse dann in die Translation zu bringen.
Also haben Sie beides mitbekommen, genau. Und dann an der Universität, ich meine, dann jetzt hier in Münster angekommen, ja, war wahrscheinlich erstmal auch die Frage, wie richtet man sich da aus, oder? Sich und seine Forschung?
Ja, also ich habe das lieb gewonnen. Gell? Also ich habe ja gesagt, also ich möchte die Grundlagenforschung natürlich nicht missen halt. Gell? Das nee. Tun wir auch halt. Gell? Wir forschen grundlegende pflanzliche Stoffwechselwege, welche Bedeutung da Gene spielen, Proteine, Enzyme, um das zu regulieren. Und wenn wir das Potenzial sehen, eben halt, dass man sowas auch durchaus anwenden könnte, was wir da entwickelt haben oder erforscht haben, dann gehen wir auch den Weg halt. Gell? Und da gibt es so 2-3 Beispiele, die wir gemacht haben halt. Soll aber heißen, dass nicht alles, was wir tun, Anwendung ist, sondern wir machen Grundlage. Mhm. Aber das, was eben Anwendungspotenzial hat, bringen wir auch da Aber entwickeln wir weiter in diese Richtung. Ne?
Aber das mit dem Fraunhofer ist ja jetzt speziell nochmal interessant. Also weil Sie sind ja, also Münster ist ja jetzt dann quasi auch eine Außenstelle. Und Sie sind, hatten Sie ja gesagt, der Leiter. Also wie hat sich das ergeben? Sind Sie dann an Sie herangetreten, weil Sie schon von vorher kannten? Oder?
Ja, also als ich damals den Ruf erhalten hatte, das war im Jahr 2004, 2005, nach Münster zu kommen, hatte ich dann lange überlegt, ob man vielleicht eben mit Münster mal redet, damals mit dem Rektor, Schmidt hieß er, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, diese Kooperation zu intensivieren oder weiter fortzuschreiben. Und es gab halt Diskussionen, wo man gesagt hat, man könnte ja sagen, im Lehrstuhl selber würde man auch eine kleine Fraunhofer-Gruppe implementieren, die halt die Räumlichkeiten nutzen können und im Gegenzug eben halt sich an der Lehre beteiligen, so dass das für beide Seiten so eine Win-Win-Situation wird. Das wurde auch so beschlossen und seitdem leben wir das. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Kooperation. Also Flo kennt das ja auch, hat das ja selber miterlebt.
Ganz genau, ja.
Dass die Fraunhofer-Leute jetzt nicht irgendwie sind, wir sind Fraunhofer und die Universitätsleute, wir sind WWU, sondern die leben Hand in Hand und arbeiten auch zusammen. Und beide Seiten sehen eben halt die Vor-, aber auch die Nachteile davon, ganz klar.
Ich denke, davon profitieren wir auch in der Arbeitsgruppe sehr stark. Also im Prinzip war es auch so, dass ich eigentlich als Studierender von der WWU mich ursprünglich mal in Aachen am IME dann für ein Praktikum interessiert habe, weil ich eben diese angewandte Forschung sehr spannend fand. Und darüber bin ich dann eigentlich auch in meine Promotion damals dann eben auch eingestiegen über den Weg, dass ich eben gesagt habe, ja, ich fand das so spannend, dass man eben die Grundlagenforschung nutzt, um neue Ideen zu generieren und ja, also diese Kooperation zwischen Fraunhofer und WWU finde ich da sehr zielführend, weil wir eben zum Beispiel auch die Infrastruktur in Aachen auch für unsere Experimente im Rahmen einer Promotion nutzen konnten.
Genau. Ja, das ist wirklich ein Paradebeispiel im Prinzip, ne? Also ich jetzt für meine Begriffe, ich komme von einer Fachhochschule und habe da damals studiert und kenne eher so diesen angewandten Bezug und dann zurück an der Universität, oder zurück nicht, also erstmal an der Universität hat man mal so dann den eher grundlagenforschungsorientierten Teil kennengelernt. Ihre Arbeitsgruppe ist dann ja im Prinzip ein Paradebeispiel oder ein Role Model für das Hand-in-Hand-Gehen von angewandter und Grundlagenforschung.
Ich glaube, auch uns da nicht verkehrt zu verstehen halt. Also das wird oftmals vorgeworfen, halt, dass Gruppen, die sehr angewandt forschen, dass die schauen, was sind denn die Bedarfe in der Industrie und sich danach ausrichten. Das möchte ich einfach nochmal ganz klar betonen, das ist nicht so. Mhm. Das ist, dann reden wir über Industrieforschung halt. Das hat einen ganz anderen Charakter. Wir erforschen Systeme. Also in dem Fall, gutes Beispiel wäre jetzt bei uns der Löwenzahn. Wir haben damals mal angefangen mit dem Löwenzahn, weil wir uns für die Pflanze interessiert haben. Und zwar ganz gezielt für die Blütenentwicklung. Okay. Ja, Löwenzahn kennt man ja, da kommt diese gelbe Pusteblume raus.
Pusteblume,
irgendwann,
genau.
Die sich sehr schnell in diese Pusteblume umwandelt und das wollten wir verstehen. Wir wollten auch verstehen, diese weiße Milch, die da drinnen vorkommt, wie ist die denn zusammengesetzt? Und aus diesen Arbeiten heraus, die hatte ich dann irgendwann mal auf dem Kongress in Aachen präsentiert, was wir da so erforscht haben, kam eben auch eine Industrie, und das war in dem Fall die Continental, auf uns zu und hat gesagt, naja, es gab doch mal so Anstrengungen, auch Löwenzahn zu benutzen, um da Naturkautschuk draus zu machen.
Für Autoreifen.
Für Autoreifen.
Ja.
Und das war für mich komplett, also für die Vorstellung zu sagen, man hat da einen Löwenzahn und da bastelt man irgendwann mal Autoreifen draus. Spannend, aber komplett absurd.
Ja.
Und dann sind wir wieder zurückgegangen und haben es mal so ein paar alte Literaturen besorgt, wo das schon mal bearbeitet wurde. Und siehe da, es gab also wirklich so einen Löwenzahn, der Kautschuk produziert in dieser Milch. Also gerade in dem System, wo wir so mitgearbeitet haben.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir doch mit aufnehmen halt. Schauen uns das mal an, weil heute können wir Molekularbiologie, wir können verstehen Gene, können die isolieren und können mal gucken, ob man diese auch dann für die Züchtung von besseren Linien benutzen kann. Und so ist über die Jahre eben halt auf der grundlegenden Seite viel gewachsen halt. Also wir haben immer mehr das System Löwenzahn verstanden. Auf der anderen Seite haben wir die Pflanze auch so weit treiben können durch aktive Pflanzenzüchtung, dass wir heute Linien haben, die man auf dem Feld anbauen. Die werden de facto mittlerweile angebaut, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Und da hat Continental auch eine große Forschungsanlage aufgebaut mit einer Investition von 37 Millionen Euro.
Wahnsinn.
Wo eben halt dieser Prozess der Extraktion, aber auch des Anbaus hochskaliert wird. Und wir begleiten den. So. Und es ist eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit gewesen. Es gibt die ersten Produkte auf dem Markt. Also für Münster vielleicht eine schöne Sache. Es gibt Fahrradreifen, die man kaufen kann. Die sehen auch sehr schön aus. Da hat man so eine Pusteblume an der Karkasse, an der Seitenwand drauf, die man dann eben diesen Löwenzahn dann abbildet. Autoreifen sind in der Pilotierungsphase, ja, und LKW-Reifen wurden auch schon gebaut, getestet. Das wird jetzt alles sukzessive kommen halt. Und ich finde sowas schön halt, also aus einer grundlegenden Erkenntnisse, man kann diesen Löwenzahn nutzen. Mhm. Man kann ihn so erforschen und auch dann so modifizieren. Da muss man jetzt aufpassen mit dem Wort modifizieren. Klar. Wir reden hier nicht über gentechnisch veränderte Pflanzen, was oftmals gesagt wird, sondern was wir tun, wir nutzen Gentechnik, und das ist wesentlich wichtig, um eine Pflanze zu verstehen. Mhm. Also um vielleicht nicht die ganze Pflanze, aber um Gen zu verstehen. Mhm. Das machen wir im Labor. Also wir haben auch gentechnisch veränderten Löwenzahn, aber Klar. nur im Labor. Mhm. Der kommt gar nicht raus. Mhm. Aber die Informationen, die wir gewinnen, können wir unseren Züchtern sagen, wenn ihr auf dieses Gen selektioniert, werdet ihr am Ende des Tages eben halt eine Hochleistungslinie für Kautschuk bekommen. Mhm. Und so ist die Vorgehensweise. Das heißt, das, was gezüchtet wird, ist konventionell. Mhm. Das kann aufs Feld. Und das haben wir jetzt über die letzten 10 Jahre gemacht. Und ja, der Erfolg, ich finde das schön. Also ich finde das toll, wenn man jetzt auf einmal Reifen sieht, die aus Löwenzahn gebaut wird.
Das kann man sich so gar nicht vorstellen.
Ja. Am Anfang hat es jeder belächelt. Die haben ja gesagt, was ist das für eine schwindernde Idee halt.
Gell? Ja.
Und, aber ich glaube, das ist gerade, das muss man machen halt. Ideen, die eben gerade belächelt werden, sind vielleicht meistens die lukrativen Ideen. Also wenn ich irgendwas habe, wo die Leute schon sagen, das ist super, das machen wir jetzt mal sofort alles.
Wird man erstmal stutzig.
Da wird man stutzig halt. Gell? Und hier war es so, wir hatten die Ruhe. Wir hatten also wirklich eine Ruhe gehabt zu sagen, okay, wir gucken uns das an. Wir hatten natürlich auch die Möglichkeit, das muss man sagen. Gell? Da muss ich auch höchsten Dank an die WWU, an die Fraunhofer Gesellschaft, dass man sowas erforschen darf. Halt. Mhm. Freiheit der Forschung, ganz wichtig. Gell? Es wurde ja auch gesagt, wie kann man an Löwenzahn forschen? Halt, gell? Das ist ein Unkraut.
Ja, das ist ein Unkraut, aber es ist ja schon was, was jeder kennt. Also das,
aber keiner haben will. Das ist ja das Verrückte. Will,
genau.
Ja. Also die meisten Spritzmittel, Vernichtungsinstrumente im Gartenbaumarkt oder irgendwas sind gegen Löwenzahn gerichtet.
Ja.
Aber auf der anderen Seite ist es ein Symbol für Ökologie. Gell? Ja. Man sieht sehr oft so Werbung, wo so ein Löwen, so eine Pusteblume im Hintergrund ist. Gell? Natürlich auch die Sendung von Peter Lustig.
Ja, Löwenzahn, genau. Gell?
Und es ist eine tolle Pflanze.
Sehr interessant, Frage. Weil genau, wie Sie sagen, einerseits positiv konnotiert und für Kinder und jeder sammelt gerne Pusteblumen und dann negativ. Andererseits ist, wenn man mal ehrlich ist, die Pflanze ist ja auch nie krank, oder? Kennt man irgendwelche Schaderreger, die die Löwenzahn befallen? Ja, außer Mehltau vielleicht?
Ja, also es ist halt immer so, wie es ist. Wenn man den in der Natur sich anschaut, findet man selten was. Und Mehltau findet man meistens so als auf Blättern, die schon am Sterben sind. Mhm. Ja. Das ändert sich, sobald man in eine Monokultur geht.
Klar? Ja, klar.
Also
ja,
das erste große Problem, also es ist jetzt kein Schadinsekt in dem Sinne, das ist überhaupt gar kein Insekt, sondern das waren Kaninchen. Die haben russischen Löwenzahn
gelebt. Großes Schadinsekt.
Ja, weil der ein bisschen vom Geschmack ein bisschen bitterer ist. Man kann den ja durchaus essen halt, mhm. als der einheimische Löwenzahn. Und aber wir sehen auch in Feldern, dass natürlich, es kommen Bakterien und es kommen Pilze. Und ich halte es immer so, diese Pressemitteilung, die man liest, da war wieder irgendjemand in einem Urwald in wo auch immer in Südamerika und hat die Pflanze mitgebracht, die braucht gar nichts, braucht kein Wasser, die braucht nichts, aber hat höchste Erträge. Da muss man ehrlich sein, das ist da, wo die Pflanzen wachsen, solitär, okay.
Ja.
Ja. Aber wenn die in Monokultur kommen, man findet immer irgendwas, was das dann mag halt.
Genau, ja, so. Okay. Wie viel Löwenzahn brauche ich denn jetzt für so einen Fahrradreifen? Wie viel Kilo?
Also es ist so, was eine ganz wesentliche Sache ist, und das wird uns immer gesagt, wie wollt ihr denn mit einem Baum konkurrieren? Das ist natürlich klar, ich sehe einen Baum, und dieser Kautschukbaum, der ist so durchaus auch um die 10 Meter hoch. Und aber auf der anderen Seite diesen kleinen Löwenzahn. Jetzt muss man aber wissen, dass pro Hektar Kautschukbaum der Ertrag im Jahr ungefähr 1 Tonne ist. Man sieht ja immer die Bilder, wo diese Milch gezapft wird. Mhm. Das kann ich 2 Wochen lang machen. Dann muss ich 2 Wochen eben halt wieder aufhören. Und so ein Baum hat einen Ertrag von 1,5 Kilogramm pro Jahr.
Okay.
Das ist nicht viel.
Nee.
Ich hätte auch mal gedacht, das sind Tonnen, die da rauskommen. Ist aber nicht. Ist wirklich bei 1,5 Kilogramm, 600 Bäume pro Hektar ungefähr, also sind wir rund bei 1 Tonne. Mhm. Und das ist auch das Ertragsziel, was wir mit dem Löwenzahn erreichen werden. Ja? Und weil man kann natürlich viel, viel mehr Pflanzen auf den Hektar setzen. Und die Werte, die uns vorliegen, sprechen dafür, dass wir das können tun können. Also wenn man es jetzt mal verbildlichen würde, bräuchte man für einen Reifen so die Fläche eines Stellplatzes für einen Pkw.
Das ist ja so überschaubar.
Genau. Jetzt ist ja auch so ein Reifen, da habe ich am Anfang auch mal gedacht, dass das nur Kautschuk ist. Das ist natürlich nicht.
Nee.
Da sind so viele verschiedene Komponenten drin halt. Gell? Also so ein Standard Pkw-Reifen, da sind 2 Kilogramm Kautschuk drin in der Richtung.
Aber interessant. Und da kommt dann ja die Forschung dann wahrscheinlich von Continental dann auch wieder ins Spiel, die dann ihre eigene Entwicklungsabteilung haben, nehme ich an.
Ja, ohne das kann man es nicht machen halt. Also ich meine, da muss man doch ehrlich sein, wir sind Biologen. Ne? Und Wir hätten natürlich jetzt auch den Kautschuk, das haben wir ja auch gemacht, wir haben den selber extrahiert, recht kompliziert am Anfang mit Mörsern im Labor halt, also mit so kleinen, das kennt man ja aus der Apotheke, wo man so ein bisschen so
ja.
Saatgut oder Samen oder irgendwas zermahlen kann und dann hat man dann so Kautschukkrümmel in der Größe von so einem Radiergummi in der Richtung.
Okay.
Und dann hörte es aber uns auf, weil wir konnten ja gar nicht die Qualität begutachten und dann eben braucht man so einen Partner, der das kann. Und das sind natürlich Reifenbauer halt. Gell? Und die haben das dann gemacht, haben das bekommen. Und ich, den Tag weiß ich, da haben wir immer darauf gewartet, wann melden die sich. Und dann kam irgendwann der Anruf und haben gesagt, das hat eine super Qualität. Also das können wir 1:1 verwenden halt. Gell?
Okay.
Das war für uns so dieser Champagner-Moment in der angewandten Forschung. Wie eben eine Veröffentlichung, die akzeptiert wird in der Grundlagenforschung, war das so ein Moment, wo wir gesagt haben, toll, funktioniert.
Aber wie, also in dem Fall ist jetzt dann Continental an Sie herangetreten, habe ich das richtig verstanden, als Sie das dann mal in Aachen dann präsentiert haben. Welche Erfahrungen haben Sie sonst so gemacht, wenn es darum ging, Forschungsthemen, die Sie bearbeiten, zur Anwendung zu bringen? Also positive oder negative Erfahrungen?
Also da bin ich wieder was, was wir damals auch mal in dem Podcast gesagt haben, über diese Sommerschule, die wir initiieren. Da muss so ein bisschen die Chemie stimmen. Wir haben auch durchaus Kooperationen gehabt, die überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Wo man vielleicht so ein bisschen gemerkt hat, man ist so, was sagt man jetzt mal, so ein Messsklave.
Also
man hat so Geräte, die die Industrie nicht hat. Vor allem die Kleinen, das sind dann wirklich KMUs und sowas. Und die sowas brauchen dann für wirklich wenig Geld. Das machen wir nicht mehr. Das haben wir anfangs mal gemacht, das tun wir nicht mehr.
Okay.
Wir haben jetzt Projektpartner, wo die Projekttreffen Spaß machen. Ja, also wo man auch, wenn man so ein Treffen hat, dann eben, das kennt man ja, so 2-3 Tage irgendwo, dass man mit den Leuten reden kann und nicht nur, wenn man dann am Verhandlungstisch sitzt. Und das sind so die Projekte, die wir tun und die lassen uns auch das Maß an Freiheit, eben diese Grundlagenforschung zu machen, weil die verstanden haben, dass das wichtig ist.
Ah, das ist ja gut.
Jetzt ist es natürlich auch so, das wird natürlich oftmals vergessen, dass die Leute, die in der Industrie arbeiten, die kommen ja auch von der Universität, größtenteils. Ja, die haben ja auch das gelernt, was Grundlagenforschung ist und so weiter. Und die wissen auch um die Bedeutung. Ja. Ich sage immer gerne, also wenn man das nicht machen würde, diese Translation nicht gehen würde, also wenn man jetzt jeden Menschen an der Universität rein für Akademie ausbilden würde, wer wird denn überhaupt noch die Translation dann machen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also es promovieren so viele Leute, die können ja schlecht alle Professor oder Professorin werden.
Ja, genau. Ja, und es ist wichtig und deswegen ja auch unsere Idee der Sommerschule damals oder die, die wir jetzt initiieren, den Leuten die Ideen auch mal näher zu bringen, halt, auch mal zu verstehen geben, den Studierenden, was versteckt sich dahinter, ganz wichtig. Und dann kann man sowas entwickeln halt. Gell? Und ich, wie gesagt, ich bin ja auch von Max Planck damals gekommen und ich fand das toll. Ja? Also wirklich so zu sagen, Max Planck und da kann man arbeiten und ich habe das ja erlebt, wie schön das ist. Gell? Dass man sich also wirklich nur zu 100% auf sein Projekt konzentrieren kann. Aber das andere macht genauso viel Spaß. Ja, man muss nur die richtigen Partner haben.
Ja, das glaube ich wohl. Aber das ist ja wirklich so, dass Sie damit auch Studierende inspirieren, Studierende oder auch Promovierende. Also wie Sie sagen, zum einen, dass man denen mal einen anderen Karriereweg außer die Akademie aufzeigt, aber ja, vielleicht auch zum Gründen bewegt. Ne? Also denen Ideen mitgibt und sie über den Tellerrand schauen lässt.
Ja, ich denke gerade, dass wenn das aus der Perspektive eines ehemaligen Promovierenden nochmal gesagt werden kann, gerade dieses über den Tellerrand schauen ist natürlich was auch immer wichtiger wird heute, dass man eben die Interdisziplinarität eben auch erkennt. Natürlich ist es auch besonders wichtig, in den Naturwissenschaften sich auf eine ganz bestimmte Fragestellung fokussieren zu können und eben da auch ganz gezielt nach den Lösungsansätzen zu suchen. Aber es ist eben auch wichtig, dass man das nicht isoliert alleine betrachtet, sondern eben dann auch in andere Disziplinen dann eben auch schaut und guckt, vielleicht kann man ja voneinander sogar lernen oder das Ganze auch positiv nutzen, um dann eben voranzukommen.
Vielleicht eine Ergänzung, was ich auch nie verstanden habe, ist, es tut ja eigentlich gar nicht weh, ja, wenn man jetzt so zusammenarbeitet halt. Gell? Es gibt ja immer so Diskussionen, dass man sagt, also eine Universität ist eigentlich nur dafür da, Grundlagenforschung zu machen. Translationen sollen andere machen. So. Da halte ich dann immer entgegen, ja, aber was tut es weh, wenn wir jetzt sagen, diese grundlegenden Aspekte, die wir jetzt erarbeitet haben, bringen wir auch in die Translation rein. Da ergibt sich ja ein deutlicher Mehrwert durch. Und zwar für alle. Ich meine, im Prinzip, das sind Projekte, die sind auch finanziert. Ja? Da gibt es wieder Arbeitsplätze durch, auch an der Universität. Ja? Doktoranden, Postdocs und so weiter. Und man verbaut sich ja damit nichts. Und die Studierenden in der Ausbildung bekommen eben halt auch diesen Aspekt mal mit. Oh ja, man kann aus diesen grundlegenden Ergebnissen auch irgendwas entwickeln. Und ich würde das wirklich so breit auch sehen. Ich meine, es, für einen Fachbereich kann es nur gut sein, wenn man Leute drin hat, die eben grundlegend, rein grundlegend beides denken und vielleicht auch nur rein angewandt denken halt. Ich selbst würde mich jetzt so in dieser Schnittstelle sehen, halt, zwischen Grundlage und angewandter Forschung. Und ich kann nur jedem empfehlen, das zu tun. Ja, und wie gesagt, ich bin ja nicht jemand, der dann sagt, Gottes Willen, diese schlimme Grundlagenforschung halt, das ist Geldverschwendung halt. Wen interessiert denn das, ob jetzt da irgendein Gen irgendwas reguliert? So. Sondern das ist wichtig, das ist enorm wichtig, klar, das zu tun, weil keiner von vornherein weiß, ob das irgendwann mal doch eine Wichtigkeit auch bekommen würde. Aber man muss auch die Transaktion machen, weil sonst bleiben wir stehen.
Sonst bleiben wir stehen. Also das eine lebt ja sozusagen von dem anderen. Ja. Ne?
Also ich meine, Beispiel, aktuell vielleicht ist es mal mit der Virologie. Man könnte natürlich sagen, also jemand hat mal gefunden, dass man Vakzine machen kann. So, und wenn wir da jetzt aufgehört hätten, wo würde man denn da heute stehen?
Ja.
Wenn also nicht Leute hingegangen jetzt, wie BioNTech mit Herrn Shahin und visionär gesagt haben, ja, lass uns doch diese mRNA-basierte Technologie nutzen, um ein Vakzin gegen Corona zu machen. So, diese Leute braucht man.
Klar.
Und das sollte man auch wirklich fördern. Und ich finde, als gerade sowas jetzt wie REACH, das ist genau diese richtige Mission, die wir brauchen halt auch, die Plattform zu geben, Studierenden zu sagen, okay, kommt zu uns, wenn ihr Ideen habt, wir helfen euch auch dabei, sowas umzusetzen. Und ich glaube halt aus auch vielen Fachbereichen der WWU wird es auch sicherlich eine Unterstützung geben. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, geht da jetzt hin, wenn ihr was habt. Die können das besser als ich. Ich kann euch biologisch unterstützen, aber nicht, was diese ganzen Komponentenausgründung, was damit zusammenhängt, oder das kann ich nicht. Möchte ich auch nicht. Nee. Da gibt es bessere Leute.
Genau, das ist wieder das Thema.
Euer Angebot ist natürlich auch schon trotz der relativ kurzen Zeit, die jetzt existiert, schon enorm. Also man muss wirklich sagen, dass ich persönlich auch schon von dem Kontakt zu euch profitiert habe, einfach um zu sehen, welche Schnittstellen gibt es eben noch. Und auch als Postdoc jetzt in der Mikrobiologie kann ich eben da auch die Optionen eben nutzen und dann über den Tellerrand eben auch schauen.
Ja, das über den Tellerrand schauen ist ja wieder dieses Thema Interdisziplinarität auch wieder so ein bisschen. Ich habe jetzt kürzlich eine Studie gelesen, veröffentlicht von der Joachim-Herz-Stiftung initiiert von der TUM in München. Es ging darum, warum gründen Deutschlands ForscherInnen nicht oder WissenschaftlerInnen, warum gründen die nicht? Und es kam heraus, dass die sehr, sehr viel auf Interdisziplinarität zählen. Also die ForscherInnen werden angeregt zu gründen, wenn sie sich ausprobieren können und interdisziplinär denken dürfen und aber auch wirklich Zeit haben, so wie Sie vorhin sagten, und sich ausprobieren dürfen und spielen dürfen.
Ich glaube, das Stichwort Zeit ist da auch ganz entscheidend, dass man sich eben auch die Zeit auch einräumt dafür, dass man mal über den Tellerrand schaut, wie ich das gerade schon gesagt habe, oder dass man überhaupt mal mit anderen Disziplinen in Kontakt tritt, was man eben sonst im Alltag vielleicht häufig vergisst. Und
was ich auch glaube, ist eben halt, das merkt man ja auch gerade in dieser Zeit jetzt extrem, weil es jetzt auch nicht mal politisch verstanden wird. Wir sind so bürokratisch auch in vielen Prozessen. Ja. Und viele, die mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ja, mit so eine Idee jetzt in die Translation zu bringen oder mal mit Industrie zu reden oder auch vielleicht sogar einen Spin-off zu machen halt, die scheuen wirklich diesen ganzen Weg eben halt, Verträge und so weiter. Wie kann ich das hinbringen? Und da muss denen geholfen werden.
Auf jeden
Fall.
Ich
glaube, man braucht auch eine neue Innovationskultur halt, gell? Zu sagen halt, wir müssen das viel, viel schneller mal auf die Straße bringen, als die Leute erstmal damit zu belästigen halt, das, was sie dann alles dann an Dokumenten dann eben herbeibringen müssen. Und das ist ja, je nachdem, was man macht, extrem halt. Gell? Und das demotiviert.
Ja, aber das ist jetzt eigentlich ein gutes Beispiel, was Sie da vorhin angebracht haben mit dem Vakzin und mit der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung. Ist wahrscheinlich jetzt ein gern bedientes Beispiel. Ja. Also ich finde das ja super schon mit den Autoreifen und den Fahrradreifen und dem Löwenzahn. Also sehr, sehr gut. Ja, haben Sie denn noch irgendwelche Tipps oder irgendwelche warmen Worte für WissenschaftlerInnen oder Studierende oder auch ProfessorInnen, wie man so diesen Prozess noch mehr anstoßen kann? Also das Thema Transfer.
Ja, also ich glaube, man sollte den Dialog anstoßen. Man sollte das verbessern. Man sollte eine Plattform auch entwickeln in der WWU, dass die Leute in Kontakt kommen, darüber sprechen halt. Weil ich denke mir, dass viele Leute, also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, mit Berührungsängsten haben, um sowas sich mal anzuschauen. Aber wenn man eine Plattform hat, wo man das mal richtig vorstellen kann, auch in den Fachbereichen halt. Gell? Mhm. Und es gibt immer wieder Leute, die so eine Affinität dazu auch haben und die mal zu informieren, was eigentlich möglich ist, die das dann weiter transportieren können, auch an ihre Studierenden. Das würde ich mir wünschen halt. Also nicht nur den Transfer in die Gesellschaft rein, was kann Wissenschaft und was kann sie tun, das ist wichtig, gar keine Frage, das soll sie auch tun, aber auch vielleicht mal den Transfer innerhalb der Universität befeuern, zu sagen, wir brauchen mal eine Plattform, wo wir über die internen Dinge mal reden, also was hat denn Potenzial, wo kann man irgendwas verbessern in die Richtung auch, dass sowas mal erfolgreich umgesetzt wird, weil wenn wir mal über diese großen Universitäten reden, die immer so diese Vorbilder sind, Harvard und so weiter, die gründen unwahrscheinlich viele Firmen aus. Komischerweise haben die überhaupt gar keine Berührungsängste damit.
Ja, komisch.
Die tun das.
Warum haben wir das denn?
Und diese Firmen finanzieren auch wieder die Uni.
Ja, richtig.
Ich finde, das sollte man mal überdenken. Also man sollte jetzt kein Sklave der Industrie werden. Da bin ich vollkommen d'accord und man muss da immer eine gute Balance haben. Aber man sollte das nicht jetzt einfach sagen, das machen wir nicht. Wir machen nur Grundlagenforschung. Das fände ich den falschen Weg.
Ja, genau. Also ich glaube, sowas wollen wir hier vom REACH dann auch versuchen zu sein, dass wir diese Plattform oder diese Begegnungsstätte dann versuchen zu bieten, wo zum Beispiel jetzt NaturwissenschaftlerInnen sagen können, okay, ich gehe da jetzt auch mal hin, obwohl ich vielleicht keine Ahnung habe, wie man einen Businessplan schreibt, oder Wirtschaftswissenschaftler oder Gesellschaftswissenschaftler vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt von der und der Methode keine Ahnung, aber dass man keine Angst hat oder eben, was Sie sagten, die Berührungsängste fallen lassen kann.
Ein Beispiel, wo Interdisziplinarität natürlich auch schon an der WWU gelebt wird, ist unter anderem das Zentrum für interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung, wo man da eben auch schon sieht, dass NaturwissenschaftlerInnen, aber auch PolitikwissenschaftlerInnen und andere Sozialwissenschaften dann an einem Tisch sitzen und sehr interessante Projekte eben auch auf die Beine stellen gemeinsam.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Vorbild. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart und euch nochmal dem Interview gestellt habt sozusagen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja,
wir haben zu danken und gerne wieder.
Ja, danke ebenso.
Danke.
Das war der REACH Podcast. Create Future Together.
Der REACH Podcast. From Science to Startup.